Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Mittlerweile ist es ja so bei mir, dass wenn ich irgendwo zu Gast als Prediger bin, ich an vielen Orten sehr viele bekannte Gesichter sehe. Das bringt das halt mit den Versetzungen so mit sich. Aber es gibt auch immer wieder neue und ob ihr mich nun kennt oder nicht, ich bin froh, bei euch zu sein und ich wünsche uns allen einen wirklich gesegneten Predigtgottesdienst. Nun, es wurde ja erwähnt, 150 Jahre Adventmission in der Schweiz. Und ja, als Siebenten-Tags-Adventisten, da haben wir in diesen 150 Jahren auch schon viel gemacht. Wir machen viel, viele verschiedene Dinge und wir engagieren uns auch in vielen verschiedenen Bereichen. Und gleich kommt auch hier so ein Bild davon, ihr seht so ein paar Symbole von den Dingen, wie wir uns engagieren. Natürlich verkündigen wir das Evangelium. Wir verkündigen die biblischen Wahrheiten und prophetische Einsichten, die wir für wichtig halten. Aber wir engagieren uns auch im Bereich Gesundheit, der Prävention und der Heilung von Krankheiten. Wir helfen Menschen in Not. Und geben ihnen auch nachhaltige Unterstützung in ihrer Entwicklung, wie zum Beispiel durch ADRA. Und wir unterhalten auch ein sehr ausgedehntes Bildungswesen, vom Kindergarten bis zu Universitäten. Und die Frage ist, die sich hin und wieder stellt, und manche von euch haben sich die Frage vielleicht auch gestellt, warum machen wir das? Was ist unsere Motivation und was ist unser Ziel? Und was können wir, also du und ich, dazu beitragen, unserer Berufung in diesen Dingen gerecht zu werden? Nun, heute geht es um unsere Identität als Menschen. Ich rede heute nicht von adventistischer Identität, sondern von der menschlichen Identität. Natürlich liegt die uns Adventisten am Herzen, aber wieso ist das so? Es geht um die Frage, was ist der Mensch überhaupt? Eine Frage, die wahrscheinlich in dieser Welt, in der wir leben, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, aber in dieser Welt wird es immer populärer, den Menschen einfach als eine Art höher entwickeltes Tier zu betrachten. Und da formuliere ich jetzt sehr positiv. Der Mensch scheint irgendwie eine sehr schlechte Reputation in diesen Tagen zu haben. Das geht so weit, dass manche Menschen lieber Bäume umarmen als ihre Mitmenschen. Manche sind sogar so extrem, die würden die Menschheit am liebsten ausrotten, damit diese Welt endlich ihre größte Bedrohung los wird. Uns. Ist sogar Stoff von so manchen Romanen und Filmen. Nun, es ist schon so, dass wir tatsächlich die Probleme dieser Welt verursacht haben. Aber ausrotten, na, eher ein teuflischer Lösungsversuch. Aber was wäre die bessere Idee? Und die Antwort darauf gibt dann auch die Antwort auf die Frage, warum wir als Adventisten all das machen, was wir machen. Ich möchte es am Anfang mal etwas abstrakt formulieren. Wir wollen unsere von Gott geschenkte menschliche Identität wieder hervorbringen. Und wenn uns das gelingt, dann könnte der Mensch wieder Hoffnung verbreiten statt Weltuntergang. Zu Beginn möchte ich euch einen Text vom Apostel Paulus vorlesen, Epheser 4, Vers 21 bis 23. Ich werde die Texte auch an die Leinwand werfen und schauen wir uns mal was an, was der Paulus schreibt. Er schreibt, ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun ein Text, der etwas von der Erneuerung des Menschen schreibt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, wenn ihr im Schrifttum von Ellen White mal gelesen habt. da findet sich immer wieder eine ganz bemerkenswerte Formulierung, die sagt, dass das Ziel unserer Aktivitäten es sein sollte, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, welches ja offensichtlich durch den Sündenfall gebrochen ist. Es wird uns zugesichert, der Heilige Geist, alle himmlischen Ressourcen stehen uns zur Verfügung. Und das ist also das Ziel. Deshalb machen wir das alles. Es geht darum, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, damit wir tatsächlich unsere Identität als Menschen wiederherstellen. Die Frage ist natürlich, wie geht das? Nun, ich habe ja vorhin so all diese Aktivitäten erwähnt, die wir so machen. Und manche denken, dass die Gesundheitsarbeit, also LLG hier in der Schweiz, ADRA, Bildung, dass das nur irgendwelche Dinge sind, um die Menschen zugänglicher für das Evangelium zu machen. Und das mag auch so sein, aber tatsächlich sollte das wichtigste Ziel dieser Aktivitäten sein? Oder nicht doch diese Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen? Natürlich die Frage, was bedeutet das? Und ich denke, wir wollen uns dieser Frage mal annähern. Da muss man ja am Anfang erst einmal verstehen, woraus besteht denn genau das Bild Gottes im Menschen? Und so ein Ziel können wir ja leicht formulieren, die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen, aber irgendwie fällt es uns oft schwer, genau zu beschreiben, was ist das denn und wie geht das? Nun, normalerweise in unserer adventistischen Vorstellung, wir teilen den Menschen ja gerne in so diese drei Teile auf, Körper, Seele und Geist. Alles natürlich eine Einheit, alles ist uns wichtig. Und von daher, was ist dann so das Ergebnis? Ja, wir haben LLG-Schulen, natürlich Verkündigung des Evangeliums, der Adventbotschaft. Und das Resultat, so in unserem Denken jetzt, da sind wir doch die Gesündesten, die Langlebigsten, die Gebildetsten und die, die dem Wort Gottes am treuesten sind. Es ist das, was das Bild Gottes im Menschen ist. Nun, was versteht die Bibel denn nun wirklich unter dem Bild Gottes? Denn im Grunde sind wir ja nur wirklich Mensch, wenn das Bild Gottes in uns sichtbar wird. Denn das war ja das besondere Kennzeichen des Menschen bei seiner Schöpfung. Darin besteht die wahre Identität als Mensch. Wozu Wiederherstellung? Nun, anscheinend ist was an dem Bild kaputt gegangen. Und von daher geht es in dieser Predigt um drei Fragen. Also, was ist das Bild Gottes im Menschen? Was wurde zerbrochen? Wie kann es wiederhergestellt werden? Und wir werden uns hauptsächlich mit der ersten Frage beschäftigen. Die zweite und dritte ergeben sich dann fast von selbst. Es ist ein Thema in der ganzen Bibel. Etwas wurde zerbrochen. Es muss wiederhergestellt werden. Und wir werden uns heute viel in den Kapiteln um den Schöpfungsbericht herum bewegen, damit wir diese Fragen beantworten können. Und ich lese jetzt erst einmal die Schöpfung des Menschen in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Wir werden erstmal so im Ganzen, wir werden auf einzelne Teile noch etwas eingehen. Aber erst einmal so dieser ganze Schöpfungsbericht des Menschen hier in 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Nun, wie schon erwähnt, viele Menschen denken heute, der Mensch ist ja nur so eine Art von Tier. Natürlich gibt es anscheinend Schöpfungsverwandtschaft. Es gibt Ähnlichkeiten mit Tieren. Aber bestehen die Unterschiede jetzt zum Tier wirklich nur in bestimmten körperlichen und geistigen Anpassungen, die die Tiere nicht haben und weswegen der Mensch einfach in der Lage war, zum Beispiel Zivilisation zu bauen? So, zum Beispiel die körperlichen Voraussetzungen dafür hat der Mensch, weil der Mensch hat zum Beispiel so einen Daumen, mit dem er so tolle Bewegungen machen kann, und deswegen kann der Mensch Werkzeuge und Waffen gebrauchen, wegen dieses Daumens. Nun, das stimmt. Oder die Schulter des Menschen ist auch sehr speziell, weil die Schulter des Menschen so gebaut ist, kann er Dinge werfen. Ja, sehr, sehr einzigartig beim Menschen. Aber ist das Bild Gottes, so eine Art besseres Tier? Nun, kommen wir zum ersten Punkt, den wir hier rauslesen aus dem Text. Die Bibel sagt uns, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Also der Mensch, nach dieser Aussage, hat sich weder selbst entwickelt, noch selber geschaffen irgendwie. Nein, er wurde von Gott geschaffen. Das kann man sagen, natürlich, Tiere wurden ja auch von Gott geschaffen. Aber es gibt etwas, wozu die Tiere diesbezüglich nicht in der Lage sind. Und da habe ich mal einen Text aus Psalm 100, Vers 3. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Seht, das können Tiere nicht. Sie können Gott nicht als ihren Schöpfer begreifen. Der Apostel Paulus, der zitiert ja später sogar bei den Athenern einen ihrer griechischen Dichter, der zu der Erkenntnis kam, wir finden es in Apostelgeschichte 17, denn in ihm leben, weben und sind wir. Also sogar ein griechischer Dichter hat das gesagt. Also, das ist das erste Kennzeichen des Bildes Gottes, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, und hier ist der Punkt, er sich als solches erkennt. Und die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen hat deshalb auch damit zu tun, dass er anerkennt, wer sein Schöpfer ist. Das können Tiere nicht. Seht ihr, wie sehr, wenn man das mal darüber nachdenkt, jetzt die Evolutionstheorie diesem Gedanken des Bildes Gottes entgegensteht? Das ist sehr wichtig, denn die Gebrochenheit des Bildes Gottes im Menschen fing ja eigentlich damit an, dass er meinte, sich selbst zum Herrn des eigenen Lebens zu machen. Er wollte nicht mehr von Gott abhängig sein. Und die Evolutionstheorie ist also nur eine Methode letztendlich, um diese Abhängigkeit von sich abzustreifen. Und die Wiederherstellung hat dann auch damit zu tun, dass der Mensch anerkennen muss, dass er ohne Gott nicht existieren würde und auch gar nicht leben kann. Nun, wir haben ja über unsere Ziele als Freikirche gesprochen. Also alle adventistischen Bemühungen für die Menschen, ob im Gesundheitswerk, in der Bildung, in der Verkündigung des Wortes, ja, selbst bei ADRA, sollten darauf hinzielen, dass der Mensch sich wieder in diese Abhängigkeit als Geschöpf Gottes bewusst wird. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt des Bildes Gottes im Menschen, wir lesen in Vers 1. Mose 1, 28a. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Also Gott spricht zu den Menschen. Gott hat den Menschen so gemacht auch, dass wenn Gott zu ihm spricht, er antworten kann. Also, der Mensch ist ein antwortendes Wesen und übernimmt gegenüber Gott Verantwortung für sein Handeln. Seht, auch das ist Bild Gottes. Tiere sind nicht verantwortlich. Der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen, um eine Antwort zu geben. Und der Mensch muss eigentlich immer so leben, dass er Gott Rede und Antwort steht. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir zu jeder Zeit Gott die Frage stellen, was möchte er denn gerne, dass wir tun? Steht natürlich auch wieder im völligen Gegensatz zum heutigen Menschen, der eben keine Verantwortung übernehmen möchte. Ist sehr typisch für unsere menschliche Gebrochenheit, dass wir diese Verantwortung gegenüber Gott und auch gegenüber anderen Menschen verlieren. Nun, die Frage ist, wie soll der Mensch Gott antworten? Wir kennen ja das Wesen Gottes. Der Johannes hat es in seinem Brief, 1. Johannes 4, Vers 8 und 16, ja in diesen berühmten drei Worten, stehen ja zweimal dort, gesagt. Gott ist Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, tut er natürlich nichts, es sei denn, es ist aus Liebe heraus motiviert. Und so spricht Gott zu den Menschen, weil er sie liebt. Und deshalb ist die beste Antwort, die der Mensch geben kann, eine Antwort der Liebe. Der Mensch als Bild Gottes ist dazu berufen, auf Gottes Liebe mit Gegenliebe zu antworten. Von daher, ein Mensch, der nicht lernt zu lieben, wird entmenschlicht. Er verliert seine wahre Identität. Und lieben lernen kann man aber auch nur in einer Umgebung, in der geliebt wird. Zum Bild Gottes gehört also auch diese ganz besonders geartete Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Also das waren die ersten drei Dinge, die das Bild Gottes im Menschen ausmachen. Erstens, wir sind von Gott als Geschöpf abhängig und uns dessen bewusst. Wir sind in die Verantwortung, Nummer zwei, genommen. Und Nummer drei, wir sind berufen, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Aber es gibt noch mehr. Und da gehe ich jetzt mal zu einem anderen Text, in 1. Mose Kapitel 5. Also ein paar Kapitel weiter, in den ersten drei Versen. 1. Mose 5, Vers 1 bis 3. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Also diese besondere Beziehung, die Gott zu dem nach seinem Bilde geschaffenen Menschen hat, kann man am besten mit dem Begriff Kindschaft bezeichnen. Das ist übrigens auch eine Tatsache, die wir im Stammbaum von Jesus im Lukas-Evangelium finden. In Lukas 3, dort ist dieser Stammbaum ja in den Versen 23 bis 38 aufgeführt. Und ich habe mal nachgeschaut, keine mir bekannte deutsche Übersetzung übersetzt diesen Stammbaum richtig oder korrekt, außer die Elberfelder Bibel. Und ich lese jetzt mal aus der Elberfelder hier die Verse 23 und 24 und dann Sprung nach Vers 38. Also, da steht dann. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Und seht, das ist jetzt der Unterschied zu allen Übersetzungen. Sohn des Josef, Sohn, der Begriff Sohn steht nur hier am Anfang. Wohingegen die anderen Übersetzungen alles dann Sohn des, Sohn des, Sohn des sagen. Aber Sohn steht nur hier. Und dann 24, oder des Mattat, des Levi, des Melchi, des Jannai, des Josef. Und jetzt der Sprung nach Vers 38, des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Viele Übersetzungen weichen das etwas auf. Aber steht einfach so da. Schlicht und ergreifend. Das Bild Gottes wird durch eine bestimmte Art von Beziehung zwischen Mensch und Gott definiert. Und in dieser Beziehung, darin liegt der tiefste Sinn unserer Existenz. zum Beispiel in Jesaja 43, Vers 6 und 7, da finden wir auch so dieses Verhältnis wieder, wenn Gott da spricht: Bringt her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Also, Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Er ist für sie wie ein Vater. Und er hat sie auch zu seiner Ehre geschaffen. Der Mensch lebt für etwas. Er lebt für Gottes Ehre. Als Geschöpf in Abhängigkeit und Verantwortung, in Liebe und in Kindschaft. Also, die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen braucht demnach auch die Heilung genau dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber wir finden hier noch mehr. In 1. Mose, wieder im ersten Kapitel, Vers 27, finden wir das. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Hier ist noch interessant dieser Parallelismus, der dort in dem Text zugrunde liegt. Aber der Punkt ist hier der: Zum Bild Gottes gehört nicht nur die Gottesbeziehung, sondern auch, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde. Bild Gottes ist also nicht der einzelne Mensch. Bild Gottes ist die zweifache Art von Mensch. Menschsein geht nur in einer Pluralität. Schauen wir uns noch einmal den Schöpfungsbericht des Menschen an. 1. Mose 1, Vers 26, erster Teil da. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Das ist interessant hier. Die einzige Stelle, wo Gott von sich selbst in der Mehrzahl spricht. Was es damit auf sich hat, okay, da kann man dann im Neuen Testament vielleicht schauen, da kann man dann sehr viel diskutieren. Aber trotzdem, es steht hier einfach: Lasset uns. Und es sieht so aus, also es ist wahrscheinlich kein Pluralis Majestatis oder sowas, so Erklärungsversuche. Nein. Gott ist in sich eine Pluralität. Und das spiegelt sich im Menschen dadurch wider, eben als Bild Gottes, dass auch der Mensch eine Pluralität ist. Und gerade wir in unserer westlichen Welt sind da etwas angreifbar. Denn es folgt daraus, dass ein überbetonter Individualismus letztendlich zur Entmenschlichung des Menschen führt, wenn jeder nur noch sich selbst genug ist. Wenn wir nur an uns selbst denken, auch wenn an Moral und Ethik, wenn sie von uns geschaffen wird, wenn der eigene Vorteil zum obersten Ziel und alles durch mich und selber bestimmt wird, wenn das übertrieben wird, dann ist das nicht mehr das Bild Gottes im Menschen. Das Bild Gottes ist eine Pluralität. Und das eigentlich Menschliche besteht darin, dass wir im Zusammenhang mit anderen Menschen leben. Und die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen wird somit auch dadurch geschehen, dass er zum Mitmenschen wird. Der Mensch von Anfang an eine Pluralität. Wie lesen wir das im Schöpfungsbericht, Vers 28? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Gehen wir mal wieder in dieses fünfte Kapitel vom ersten Buch Mose, die ersten zwei Verse. Wir hatten es ja schon gelesen, wo steht: Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bild Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete, das ist interessant, segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, als sie geschaffen wurden. Nun, im Hebräischen steht dafür Mensch einfach Adam. Also der Mann ist nicht allein Adam, als ob Adam sein Vorname wäre. Er ist Adam in Verbindung mit seiner Frau. Auch hier sehen wir wieder, eine nur auf sich selbst bezogene Person ist nicht wirklich Mensch. Der Mensch soll ein Mitmensch sein. Aber wir haben in diesen Texten noch ein Merkmal des Bildes Gottes im Menschen. In 1. Mose 1, Vers 28 steht Folgendes. Machet sie euch untertan und herrschet über. Also, es gehört zur Natur des Menschen, also zum Bilde Gottes, dass er über die Schöpfung herrschen soll. Nicht als Ausbeuter, sondern als Verwalter. Und natürlich ist es offensichtlich, dass wir dieses Bild beschädigt haben. Anstatt dass wir Gott als seine Kinder ehren, mitmenschlich miteinander leben, da haben wir durch unsere Habgier die Erde unterjocht. Alle Umweltprobleme resultieren natürlich daraus. Aber der offensichtlichste Unterschied zwischen Mensch und Tier in diesem Zusammenhang ist der. Wir Menschen schaffen etwas, was wir Kultur nennen. Tiere tun das nicht. Wir Menschen, wir beten. Tiere tun das nicht. Sie tragen zwar auch zur Ehre Gottes bei, aber sie beten nicht. Von Anfang an war der Mensch eben nach dem Bild Gottes ein schöpferisches, kulturschaffendes Wesen. Im zweiten Kapitel von 1. Mose, Vers 15, lesen wir: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also der Mensch soll diese Welt gestalten. Und meistens, wenn man das in einem etwas frömmeren Umfeld so liest, dann denkt man an Gartenarbeit und Ackerbau. Aber ich glaube, das ist zu begrenzt. Ich denke, dazu gehören auch Dinge wie Kunst und Musik. Der Mensch soll bebauen, er soll bewahren, er soll bauen. Wir könnten das heute auch kultivieren nennen. Denn unser Wort Kultur kommt ja ursprünglich von dem Acker bearbeiten und den Garten versorgen. Also Kultur zu schaffen und zu betreiben, kommt eigentlich aus dem ursprünglichen Auftrag Gottes. Der berühmte griechische Philosoph Aristoteles war der Meinung, nur die Dummen arbeiten. Sehr typisch für griechische Philosophen, aber auch für sogenannte Naturmenschen. Und bei den Griechen war es so, da arbeiteten tatsächlich nur die Dummen und die Sklaven. Aber schauen wir in die Bibel. Und dort gehört Arbeiten eigentlich zum Wesentlichen des Menschseins, zu seiner Identität. Und der Mensch ist letztendlich arm dran, wenn er nicht mehr mit Freude arbeiten kann. Der göttliche Plan ist, dass der Mensch arbeitet und darin aufgeht. Also, durch Herrschen, Kultur und Arbeit, da entstand ja auch die ganze moderne Wissenschaft und Technik. Und es ist tatsächlich so, je mehr eine Zivilisation vom biblischen christlichen Verständnis geprägt wurde, desto mehr hat diese Zivilisation solche Dinge auch hervorgebracht. Hochstehende Kultur konnte nur dort entstehen, wo tatsächlich auch Arbeit geehrt wurde und auch nicht unterschieden wurde zwischen geistiger und praktischer Arbeit. Seht, das waren die Dinge, die das Bild Gottes im Menschen ausmachen. Aber ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, das Bild Gottes ist gebrochen. Und wir leben in einer Welt, die die Konsequenzen der menschlichen Gebrochenheit ja offenbart. Der Mensch weiß nicht länger, für wen er lebt. Der Mensch weiß nicht mehr, wie er lieben soll. Der Mensch denkt, dass er das Leben in der eigenen Hand hat. Der Mensch hat seine sozialen Beziehungen vergiftet. Er ist einsam. Er lebt ohne Gemeinschaft. Mann und Frau können nicht mehr miteinander umgehen. Die Welt wurde ausgebeutet. Was Gott den Menschen zu seinem Bilde schuf, hat er ihm auch etwas gegeben, mit dem er das machen soll. Werkzeuge. Ich möchte mal einige Werkzeuge vorschlagen. Werkzeuge, durch die er das Bild leben kann. Instrumente, womit er Gott und auch die Mitmenschen lieben kann. Nun, das erste Werkzeug, sehr offensichtlich, das er uns gegeben hat, ist ja letztendlich das, was wir hier so anfühlen können. Unser Körper, inklusive Geist und Gefühle, alles, was so da rauskommt. Und stellt euch vor, ohne dieses Werkzeug könnten wir tatsächlich dieses Bild Gottes eigentlich nicht leben. Auch das machte schon sehr fragwürdig, diese Idee von einer körperlosen Seele, die irgendwo herumschwirrt, wenn es um menschliche Identität geht. Dieses Werkzeug von Körper, Geist, Gefühlen ist nicht das Ziel. Es ist ein Mittel, um die Dinge, die ich ja vorhin beschrieben habe, zu tun. Gott möchte, dass wir diese Instrumente nicht zum Bösen, sondern zum Guten anwenden. Also Paulus beschreibt das ja auch in Römer 6, Vers 13, wo er sagt, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Und dieses Wort für Waffen kann man auch übersetzen mit Werkzeuge. Also mit dem Instrument unseres Körpers können wir zum Beispiel Liebe zeigen. Ja, durch ein Lächeln, durch ermutigende Worte, die wir reden, durch eine Hand, die wir auf die Schulter legen, einen Händedruck, eine Umarmung und so weiter. Alles als Instrument des Guten. Und das Bild Gottes hat dieses Instrument und es braucht es. Unser Körper mitsamt Geist, Gefühlen ist ein wertvolles Instrument. Und Nummer zwei, jetzt wird's etwas luftiger, nicht so handfest, wie das mit dem Körper ist. Das zweite Werkzeug, was wir haben, womit Gott uns ausgestattet hat, und manchmal schätzen wir es wirklich nicht genug, ist die Freiheit. Freiheit ist nicht das Ziel an sich, aber Freiheit ist dazu da, dass wir so sein können, wie Gott uns haben möchte. Seht, lieben kann man nicht ohne Freiheit. Und die Freiheit, ja, genau wie der Körper, Geist und Gefühle, gehören zu den Instrumenten Gottes. Man kann das nicht trennen. Die gehören zusammen wie ein Bildhauer mit seinem Hammer und Meißel und diesem Stein. Das gehört alles zusammen, damit am Ende was entstehen kann. Und es gibt noch ein drittes Werkzeug, das ich vorschlagen möchte. Und das ist der Sabbat. Warum hat Gott uns den Sabbat gegeben? Damit wir mal einen Tag zum Verschnaufen haben? Na, damit wir immer wissen, für wen wir leben. Das Menschsein im Schöpfungsbericht beginnt mit dem Sabbat, oder? Gerade ist der Mensch geschaffen, kommt der erste Sabbat. Da war der Mensch noch nicht müde. Aber er ist da, damit der Mensch weiß, für wen er lebt und von wem er abhängig ist. Die Existenz, die Identität des Menschen ist eingebettet im Sabbat wie in einem Sandwich, könnte man sagen. Und da ist das Thema Anbetung eben sehr stark hier. Hat jemals ein Mensch das Bild Gottes vollkommen reflektiert? Ja, sicher. Jesus hat das. Er ist das eigentliche Bild Gottes. Was das Bild Gottes bedeutet, müssen wir also von Jesus ablesen können. Wie war Jesus als Mensch? Nun, er lebte zur Ehre Gottes in voller Abhängigkeit von seinem Vater. Er antwortete auf Gott und lebte für ihn. Sein ganzes Leben war Gott gewidmet und er lebte für die Menschen. Er liebte die Menschen und war für sie da. Er starb sogar für die Menschen und er herrschte. Wie das? Nun, jetzt kommen wir zu einem Text, den wir heute in unserer Bibelgesprächsgruppe hatten, wo wir ein wenig, ich weiß nicht, wie es bei der anderen Gruppe war, bei uns haben wir etwas darüber gesprochen. Markus, Kapitel 1, Vers 13, hier ist er. Und er war, das habe ich übersprungen, so, da. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Nun, das Wort, das da für Tiere steht, ist ein interessanter Diminutiv oder wie das heißt, so eine Verkleinerungsform, die darauf hindeutet, dass es sich hier um wilde Tiere handelt. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, wenn sie dieses Wort verwendet, verwendet sie es immer für die großen wilden Tiere. Also Jesus war bei den wilden Tieren. Jesus war auf einmal so wie damals Adam. Eine Idee, die auch bei uns im Bibelgespräch aufkam. Dass Adam damals den Tieren Namen gab, bedeutet so viel wie, dass er über sie herrschte. Und als Jesus dann später bei den wilden Tieren war, da handelte er im Grunde genommen wie das wahre Bild Gottes. Er übte Herrschaft über die Schöpfung aus. Und er hatte keine Angst vor dem Wüstenlöwen, wie es ja damals dort gegeben haben soll. Wir Menschen haben aber immer noch Angst vor wilden Tieren. Also ich möchte keinem Löwen begegnen. Aber es war etwas in Jesus, das auch in den wilden Tieren das Gefühl aufkam, er herrscht über uns. Aber ich bin überzeugt, auf der neuen Erde wird das wieder auch bei uns da sein. Aber es gibt, ist nicht nur das, es gibt auch andere Zusammenhänge hier und Beispiele, wie Jesus herrschte. Denken wir an die Speisung der 5000. Oder wie Jesus den Sturm stillte. Oder, das ist vielleicht für manche gar nicht so offensichtlich, aber reitet ihr mal auf einem noch nicht zugerittenen Eselfohlen. Oder erinnert euch an die Geschichte, wo Jesus im Grunde genommen einem Fisch zwei Münzen ins Maul legte, damit er sich dann fangen ließ, damit er und Petrus die Steuern bezahlen konnten. Oft denken wir, das konnte er, weil er ja Gott war. Aber bedenken wir, Jesus legte seine Göttlichkeit ab, als er auf dieser Erde war. Denn er lebte so, wie Adam es hätte tun sollen. Und er tat das, weil er auf dieser Erde auch ein Mensch nach dem Bilde Gottes war. Und zwar ein vollkommenes Bild. Wir könnten das alles auch, wenn das Ebenbild Gottes in uns völlig wiederhergestellt wäre. Hat Jesus sogar seinen Jüngern angedeutet, erinnert euch, wenn ihr auf Schlangen tretet, wird euch nichts passieren. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und dann wird der Berg versetzt. Gehört zum Bild Gottes. Nun, dieses Bild ist in Wahrheit eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Aber das Bild Gottes ist halt, wie wir alle uns das schmerzlich wahrscheinlich bewusst sind, gebrochen. Aber nicht vernichtet. Denn jeder Mensch wird immer noch mit dem Bild Gottes in sich irgendwie geboren. Und der Sündenfall, den wir ja in 1. Mose 3 finden, der war ja die Ursache dafür, dass dieses Bild Gottes in uns Menschen nur noch verzerrt wahrgenommen werden kann. Als die Beziehung zu Gott gebrochen war, da bekamen auch die anderen Teile des Bildes Gottes einen Knacks. Letztendlich ist das Bild Gottes von unserer Beziehung zu Gott abhängig. Nun, Adam und Eva hatten sofort ihren Sinn für Verantwortung verloren, oder? Wenn wir uns erinnern. Schuldzuschreibung. Die Frau, die du mir gegeben hast, die war's. Und als Gott zu ihnen in den Garten kam, stellt euch vor, sie waren ja für ihn geschaffen, aber da haben sie sich versteckt. Warum? Nun, sie hatten Angst. Und wenn man heutzutage von Angst spricht, da kommt man immer mehr auf die Idee, sie steckt hinter so vielen Krankheiten eigentlich. Die Angst davor, was mit mir geschehen wird, die Angst vor dem Tod. Die Menschen werden immer mehr getrieben von Angst. Und wenn es um die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen geht, dann wird vor allem diese Angst im Zentrum aller Bemühungen stehen. Und diese Angst kann nur dann beseitigt werden, wenn sich der Mensch wieder als Sohn oder Tochter Gottes erkennt. Nur Söhne und Töchter Gottes können im Glauben die Angst überwinden. Wer Gott vertraut, von dem fällt Angst ab. Also die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen geschieht in erster Linie dadurch, dass der Mensch wieder begreift, für wen er existiert. Und durch das Beseitigen der Angst wird er wieder zum Bild Gottes oder vermehrt zum Bild Gottes. Und heute ist ja bekannt, dass viele Krankheiten mit Ängsten in Verbindung stehen. Nun, auch die Beziehung zwischen Adam und Eva war gebrochen. Plötzlich haben sie sich voreinander geschämt. Als der Mensch auf einmal nicht mehr im Kindschaftsverhältnis zu Gott stand, nicht mehr für Gott lebte, nicht mehr auf seine Liebe reagierte und einen Sinn für Verantwortung an den Tag legte, da wurde auch die Beziehung zwischen Mann und Frau gebrochen. Adam und Eva wurden voneinander entfremdet. Sie machten sich Kleidung aus Feigenblättern. Und diese Entfremdung zeigte sich, wie wir schon gesehen haben, vor allem dann in diesen Schuldzuschreibungen. Aber wie offenbart sich denn Liebe? Liebe offenbart sich im Gegensatz dazu, dass man Schuld auf sich nimmt. Hat nicht Jesus unsere Schuld auf sich genommen? Nun, nicht nur die Ehe bekam Probleme, auch ein Sohn von ihnen schlägt seinen Bruder tot. Menschliche Beziehungen wurden total gestört. Und wie ist es mit dem Beherrschen der Schöpfung? Verfluchte Äcker, Dornen und Disteln. Der Mensch hatte die Macht über die Natur verloren. Die Dornen und Disteln wurden zur Plage. Und eine der Folgen war, dass der Mensch anfing, die Natur anzubeten. Sie wurden Sklaven der Natur. Weitere Folgen waren natürlich viel Mühsal bei der Schwangerschaft und keine Gleichheit mehr zwischen Mann und Frau. Also, was heißt nun Wiederherstellung des Bildes Gottes? Es geht immer um diese drei Aspekte. Gottesbeziehung, Mitmenschlichkeit und Verwalter der Schöpfung. Sie sind eng miteinander verknüpft. Plus die Werkzeuge, die Instrumente dazu. Der Körper, das Instrument allen Handelns. Wenn wir mal überlegen, hier kommt unsere Gesundheitsarbeit zum Tragen. Oder die Freiheit, das Instrument der Verantwortung. Hier spielt das Evangelium und Bildung eine große Rolle. Der Sabbat, das Instrument der Beziehungspflege, Gemeinschaft mit Gott und dem Mitmenschen. Ohne diese Instrumente könnten wir nicht Bild Gottes sein erleben. Also körperliche und geistliche Heilung und auch Prävention machen es möglich, dass das Bild Gottes wieder besser gelebt werden kann. Und diese Heilung wird nach biblischer Sicht erst dann erfolgreich abgeschlossen sein, wenn das Bewusstsein da ist, dass das eigene Leben völlig von Gott abhängt. Und der Sinn unseres Lebens besteht eigentlich nur darin, für ihn zu leben, weil wir uns bewusst sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Heilung heißt auch, dass wir dann wieder als Mitmensch leben. Heilung bedeutet weiterhin, dass der Mensch wieder lernt, mit dem Rest der Schöpfung in rechter Weise umzugehen, als Haushalter der Schöpfung. Und als solcher ist der Mensch dann auch wieder wirklich schöpferisch tätig. Er gestaltet seine Umwelt, seine Kultur, Arbeit, macht Freude. Und jetzt wissen wir, warum wir das tun, was wir tun, als Adventgemeinde. In allen unseren Institutionen, bei unserer Verkündigung, unserer Gesundheitsarbeit, unserem Bildungswesen, das Ziel ist die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen. Natürlich, wir werden erst am Ziel angekommen sein, wenn wir auf der neuen Erde leben. Trotzdem kann jeder von uns dazu beitragen, diesem Ziel etwas näher zu kommen. Und wie machen wir das? Ja, mit den vielen Dingen, die wir halt machen, wie Anbetung am Sabbat im Gottesdienst. Natürlich auch in der persönlichen oder Familienanbetung. Für Gott leben, zum Zeugnis auch für andere Menschen. Durch Verantwortlichkeit, zum Beispiel, wir mögen das Wort vielleicht nicht gern, aber es gibt etwas in der Bibel, das nennt sich Sündenbekenntnis. Ist auch ein Teil von Verantwortlichkeit. Umkehr, das, was in der Bibel oft mit Buße übersetzt wird, Umkehr. Auch etwas in Bezug auf Verantwortlichkeit. Oder auch durch geschwisterliche Gemeinschaft, die wir pflegen. Und natürlich die Pflege unserer Werkzeuge. Also unserer Gesundheit, der Freiheit und des Sabbats. Es geht eben um Gottesbeziehung, Mitmenschlichkeit und einen schöpferischen und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Und möge Gott uns alle dabei segnen und wiederherstellen nach seinem Bild. Amen.